Herr, wir freuen uns auf dein Wort. Darum sind wir ja hier, das zu hören und miteinander Gemeinschaft zu haben. Bitte, tu du uns doch jetzt dein Wort auf, dass unsere Herzen ganz weit sind und wir etwas davon mitnehmen, auch nach Hause in unseren Alltag. Danke, dass du uns diese Gelegenheit geben willst. Amen. Ihr Lieben, ich denke, ein Psalm, hier Psalm 16, zur Grundlage unserer Betrachtung heute zu machen, passt gut zur Predigt des vorigen Sonntags, der ja Kantate hieß und wo Peter Dubutovic so schön auch über das Singen gesprochen hat. Mir fiel dabei ein, dass es meinem Mann auch so gegangen ist. Der hatte eine sehr schwere Kindheit und Jugend und wenn es ganz schlimm war, ging er in den Keller und sang ganz laut. Das hat ihm sehr geholfen. Und er konnte nachher auch sehr gut singen. Die Psalmen, der Psalter, ist ja ein ganz besonderes Buch in der Bibel. Wie kein anderer Teil der Heiligen Schrift umfasst seine Entstehung fast den ganzen Zeitraum des Werdens des Alten Testaments. Psalmen gibt es bereits aus der alten vorköniglichen Zeit Israels und sie reichen hinab, so wie unser Psalm 16 hier, bis in die spätnachexilische Zeit. Die Psalmen haben also das religiöse Leben Israels während seiner ganzen Geschichte wesentlich mitgestaltet. Sie wurden im Gottesdienst verwandt, gaben aber auch der persönlichen Beziehung des Einzelnen zu seinem Gott Ausdruck. Sie wurden im Gottesdienst von Instrumenten begleitet. Die Psalmen sind die Antwort Israels auf das Reden ihres Gottes, das sie in der Schöpfung, in der Tora und in ihrer Geschichte vernehmen. Israel weiß sich in die Gemeinschaft mit Gott hineingenommen und zu seinem Lob berufen. Zu jedem synagogalen Gottesdienst gehört auch heute als Zentrum die Tora-Lesung. Und es werden dann korrespondierende Psalmen gesungen. Es gibt 5 Bücher Mose, es gibt 5 Bücher der Psalmen und jeweils wird etwas aus dem ersten Buch Mose gelesen, wird auch aus dem ersten Buch der Psalmen gesungen. Übrigens, ich weiß nicht, ob euch das bekannt ist. Es gab ja eine große, schöne Synagoge in Seesen und von dort aus ging von dem jüdischen Gottesdienst eine Reformbewegung durch ganz Deutschland und weltweit, weil dort zum ersten Mal Orgel und Chor mit in die Gestaltung des Gottesdienstes hineingenommen wurden. Diese Synagoge wurde in der Reichspogromnacht zerstört. Keiner wusste hinterher, wer das wohl gewesen war. Psalm 16 ist seit meiner Jugend mein Lieblingspsalm. Besonders hat es mir immer Vers 6 angetan. Können wir den mal haben nochmal? Da heißt es hier, das Los ist mir gefallen auf liebliches Land, mir ist ein schönes Erbteil geworden. In der alten Fassung, die ich zuerst kannte, fast noch schöner, das Los ist mir gefallen aufs Liebliche, mir ist ein schön Erbteil geworden. Ihr hört richtig den Rhythmus, ja? Die Freude am Leben, an dem, was Gott schenkt, schwingt, ja vibriert in diesen Versen. Es wäre toll, wenn wir uns von dem Schwung, von der Begeisterung des Psalmisten anstecken ließen. Darum lasst uns den Psalm näher anschauen. Bleiben wir zuerst bei Vers 6. Da ist die Rede davon, dass einer glücklich ist über den Anteil, der ihm durch Los oder Erbe zugefallen ist. Im Alten Testament spielte das Los eine bedeutende Rolle beim Verteilen von Land. Wir kennen das aus der Geschichte der Landnahme. Auch bei anderen Entscheidungen, bei denen man so den Willen Gottes erfragte. Auch unser Psalmist weiß hinter seinem Los, seinem Schicksal, das Handeln Gottes wirksam. Dem trägt die Gute Nachricht-Übersetzung Rechnung, wenn sie Vers 6 so formuliert. Mir ist ein schöner Anteil zugefallen, was du mir zugemessen hast, gefällt mir gut. Oder in 5 heißt es, du hältst mein Los in der Hand. Also es ist nicht einfach nur ein anonymes Schicksal, von dem er sich gelenkt weiß, sondern Gott steht hinter allem. Situationen des Verteilens kennen wir alle, besonders wenn wir Kinder haben, denen wir erst die Schokolade und den Kuchen, aber später auch das Erbe zu teilen haben. Da sind die Gesichter nicht immer glücklich. Die Kleinen achten streng darauf, dass es gerecht zugeht. Ich erinnere mich ganz genau, dass unsere Kinder exakt darauf schauten, ob jeder gleich viel Pudding in der Schüssel hatte oder wie sie sich die Häppchen vom anderen Ende der Platte holten. Dabei lag vor ihnen direkt genau dasselbe. Hand aufs Herz. Sind wir nicht manchmal auch so kindisch, dass wir im Gegensatz zu unserem Psalmisten mit dem Los, das Gott uns zuteilt, nicht zufrieden sind, auch wenn es uns ganz gut geht? Wir vergleichen uns mit unserem Nachbarn und meinen, er hätte es in mancherlei Hinsicht besser. So kann Neid und Gier entstehen, die uns die guten Gaben Gottes, die wir haben, nicht sehen lassen. Da brauchen wir dringend eine Korrektur unseres Sehens, wie durch dieses vertrauensvolle Psalmgebet. Auch Adam und Eva wollten ja unbedingt von dem einen Baum essen, von dem sie nicht essen sollten, obwohl sie doch einen ganzen Garten voll wunderbarer Bäume mit schönen Früchten zur Verfügung hatten. Immer etwas Neues und mehr zu erwerben, wird uns heute in unserer Konsumgesellschaft ja auch sehr nahegelegt. Wir sind durch die Werbung ständig einem Trommelfeuer ausgesetzt, das immer wieder neue Wünsche und Bedürfnisse wecken will, im Grunde eine ständige Unzufriedenheit schürt, angesichts all der schönen Dinge, die wir nicht haben. Professor Jackson, Ökonom bei der britischen Regierung, kam zu folgendem Ergebnis. Die Werber, Vermarkter und Investoren wollen uns ständig dazu bringen, Geld auszugeben, das wir nicht haben, um Dinge zu kaufen, die wir nicht brauchen, um bei Leuten, die uns eigentlich egal sind, Eindruck zu hinterlassen, der nicht anhält. Das erleben auch schon unsere Kinder, denn die Wirtschaft hat die Finanzpower bei den Kids entdeckt. Sie erstellte eine teure KVA, Kids-Verbrauchsanalyse. Hochzufrieden errechneten die Experten eine riesige Summe von Kinderkaufkraft. Die Kinder erhalten ja auch Geld zu Weihnachten, zum Geburtstag von Oma, Opa, Onkel, Tante. Und die Wirtschaftsexperten sind glücklich über die Dynamik des Kindermarktes. Leider stehen die Eltern noch etwas auf der Konsumbremse, aber wenn man bedenkt, dass der Faktor Erziehung immer mehr zu vernachlässigen ist, berechtigen doch die jüngeren Jahrgänge zu großen Hoffnungen für die Wirtschaft der Zukunft. Zum Beispiel auch wegen des Runs auf Markenklamotten. Es ist ja indessen so, dass unter Kindern und Jugendlichen ein solcher Druck entstanden ist, bestimmte Markenkleidung zu tragen, die dann ja auch teuer ist, dass man in manchen deutschen Schulen überlegt, Schuluniformen einzuführen, wie es zum Beispiel in England der Fall ist. Tja, die Lust am Kaufen, das Shopping gehört zu unserem Lebensgefühl und kann uns so weit bestimmen, dass Konsum zum Gott wird, der in den Konsumtempeln verehrt wird. Als ich mich jetzt mit dem Text beschäftigte, dachte ich, na wenigstens das mit den blutigen Opfern ist überholt, wie es hier in dem Psalm heißt. Ich will die blutigen Trankopfer nicht opfern. Ja, bis ich die schreckliche Nachricht von dem Einsturz des Textilfabrikhochhauses in Bangladesch hörte. Hier arbeiteten mehr als 3000 Menschen, vor allem Frauen und Mädchen, an der Herstellung von Billig-T-Shirts unter menschenverachtenden Bedingungen für amerikanische, europäische und auch deutsche Textilketten. Einen Tag vor dem Einsturz hatten Arbeiter schon Risse in dem Gebäude entdeckt. Eine Bank in dem Gebäude wurde aus Sicherheitsgründen geschlossen. Die Betreiber der Textilfabriken hingegen kommandierten ihre Arbeiterinnen an die Nähmaschinen. Hunderte von Menschen starben. Entsetzt stellte ich fest, dass ich auch schon in einem Laden solch einer Kette gekauft hatte. Außer dem Konsumkult gibt es bei uns auch noch andere. Sprache ist verräterisch. Kult ist nach dem Brockhaus die äußere Form, in der sich die Verehrung der Gottheit vollzieht. Man spricht auch heute noch vom Starkult, Fitnesskult, Bodykult. Und teilweise treffen wir hier wirklich religiöse Inbrunst an. Natürlich ist nicht jeder, der mehr oder weniger regelmäßig in ein Fitnessstudio geht, dem Fitnesskult verfallen. Den meisten von uns täte mehr Bewegung schon gut. Bei all diesen Dingen geht es darum, welchen Stellenwert sie in unserem Leben einnehmen, welche Macht wir ihnen einräumen. Ein vielleicht weniger auffallender, aber umso bestimmender Gott ist bei uns die perfekte Gesundheit. Die perfekte Gesundheit. Oft lauten die Geburtstagswünsche: Hauptsache Gesundheit. Ich wünsche dir hauptsächlich Gesundheit. Also das als mein Mann, der ja nun eine Krankheit hatte, die jahrelang dauerte und bei der eigentlich nicht die Aussicht bestand, dass sie nun verschwand, da fand ich das also immer ganz schrecklich, wenn die Leute sagten, Hauptsache Gesundheit. Er war auch mit seinem Schicksal so, er nahm sein Schicksal aus Gottes Hand und es war ihm nicht die Hauptsache. Bei den Gesprächen am Kaffeetisch gibt es ja dann auch kaum ein anderes Thema als unsere Krankheiten oder was alles gesund oder schädlich ist in unserer Nahrung. War jetzt heute wieder in so einer Fernsehzeitung: Essen Sie sich glücklich. Und natürlich braucht man Nahrungsergänzungsmittel. Nur gesunde, schöne und fitte Menschen zählen in der Gesellschaft. Man bekommt auch kein behindertes Kind mehr. Das ist sozial schädlich. Gesundheit ist wirklich eine gute Gabe Gottes. Krankheit ist sehr belastend, führt uns oft bis an die Grenzen unserer Kraft. Aber ist Gesundheit das höchste Gut? In unserem Psalm heißt es in Vers 2, ich weiß von keinem Gute außer dir. In der Guten Nachricht Übersetzung heißt das, mein Glück finde ich allein bei dir. Ja, glücklich wollen wir alle sein. Die amerikanische Verfassung garantiert sogar das Recht des Einzelnen auf Pursuit of Happiness, Streben nach Glück. Dieses rastlose Suchen, Jagen, Laufen heißt es im Psalm. Im Grunde kann so unser persönliches, individuelles Glück unser Gott sein. Dem Glücksgott wird allerhand geopfert. Beim Karrierestreben bleiben zum Beispiel oft Ehepartner und Kinder auf der Strecke. Freundschaften zerbrechen. Kinder sind sowieso eher hinderlich. Warum haben wir denn so wenige jetzt? Vielleicht besser gar keine einplanen. Die erhoffte wahre Sättigung und Stillung des Lebensdurstes bleibt aber aus. Das scheinbar Erreichte bringt eine unerwartete Leere mit sich. Ich las dieser Tage etwas, was die Frau von Günter Sachs geschrieben hat, der ja Selbstmord gemacht hat. Und sie sagt, er hatte alles. Er war auch gesund. Also nicht, wie das dann hieß, ja, eventuell kriegt er Alzheimer. Keine Spur. Aber er wusste nichts mehr mit seinem Leben anzufangen. Es gibt neuerdings sogar auch eine Glücksforschung. War in der Goslarschen Zeitung so ein Artikel. Hatte keine Zeit hinzugehen. Das zweite philosophische Café beschäftigte sich mit der Frage nach dem Glück. Und dann wurden dann die neuesten Ergebnisse der Glücksforschung von den Expertinnen, eine kenne ich auch, da vorgestellt. Es gab auch eine lebhafte Diskussion. Ein Ergebnis der Glücksforschung war, sie hat herausgefunden, dass sich Menschen unglücklich fühlen, die materialistisch denken. Ja, das haben wir uns ja schon gedacht. Aber offensichtlich haben das noch nicht alle gewusst, denn wir haben ja gerade in diesen Tagen gehört, wie manche, die so reich sind, dann doch noch immer auch auf unredliche Weise versuchen, ihren Reichtum zu mehren, zu unser aller Erstaunen. Vielleicht macht das, ich habe mit meiner Tochter gesprochen, die war die Tage da, haben gesagt, macht das irgendwie süchtig? Haben gesagt, gut, dass wir nicht so viel Geld haben, wären wir nicht süchtig. Man greift auch, um das Glück zu erreichen, auch schon auf andere Religionen zurück. Zum Beispiel stand das Buch des Dalai Lama, Der Weg zum Glück, monatelang auf der Bestsellerliste. Hier wird der Weg zur Erlösung vom Lebensdurst darin gesehen, bestimmte geistige Übungen durchzuführen und ethisch zu handeln. Nicht von außen, von innen soll das Glück kommen. Doch können wir uns selbst erlösen? Die Bibel weist uns einen anderen Weg, der hier dem Psalmbeter immer wieder in Jubel ausbrechen lässt. In Vers 9, darum freut sich mein Herz und meine Seele ist fröhlich. Oder in 11, vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Vers 11 wird von der guten Nachricht so übersetzt, aus deiner Hand kommt ewiges Glück. Da ist ja auch der Begriff Glück. Aber hier wird die Sehnsucht des Herzens, der Lebensdurst, nicht an äußere Dinge verschwendet, auch nicht in der Askese abgetötet, sondern auf Gott, den Herrn und Schöpfer des Lebens gerichtet und findet hier endlich Erfüllung. Wie kann es auch anders sein? Ich möchte an dieser Stelle etwas auch aus einer Predigt von Dieter vorlesen, die den Titel hatte »Leben, die wunderbare Schöpfung Gottes«. Wie wir wissen, schuf Gott das Leben, um Gemeinschaft mit seinem Geschöpf zu haben. Dieser Wunsch Gottes, mit dem Lebendigen Gemeinschaft haben zu wollen, ist von Gott her gesehen der Sinn des Lebens. Wenn nun, wie wir das ebenfalls am Anfang der Bibel lesen, durch die Schuld des Menschen diese Gemeinschaft zerbrach, das irdische Leben in seiner Gesamtheit den direkten Bezug zu seinem Schöpfer und Urgrund verlor, dann hat es damit diesen Sinn, dieses Ziel nicht verloren. Es hat sich lediglich verlagert. Dieses irdische Leben dient jetzt dem Ziel, die Gemeinschaft mit Gott wiederzugewinnen. Das ist nunmehr der erklärte Wille Gottes. Darum setzt er alles daran, das Wiedererreichen der Gemeinschaft mit ihm für jeden Menschen zu ermöglichen. Der himmlische Vater sandte seinen Sohn, unseren Herrn und Heiland Jesus Christus, und dieser ging den Weg des Gehorsams und der tiefsten Erniedrigung, um das Ziel Gottes für uns Menschen erreichbar zu machen. In seinem Opfertod und seiner Auferstehung wurde die Mauer zwischen dem gefallenen zeitlichen Diesseits und dem ewigen Reich Gottes durchbrochen. Wer sich nun Jesus Christus anvertraut, sich an ihn bindet und ihm nachfolgt, der erreicht das Ziel, das der Schöpfer seinem Leben gesetzt hat. Wenn du so dein Leben ansiehst, als den Weg, der dich in die Gemeinschaft mit Gott führt, kannst du dir dann noch etwas Positiveres, etwas Sinnvolleres vorstellen? Ich kann das nicht. Ja, wenn wir es recht bedenken, vielleicht neu aufgemuntert durch diesen Psalm, wird uns bewusst, welches wunderbare Erbteil uns zugefallen ist. Wir können uns freuen über die Liebe des Schöpfers und über all die Gaben, die er uns gibt, mit denen er uns das Leben ermöglicht und weit darüber hinaus reich und schön macht. Wir wollen auch danken für die Menschen, die er in unseren Lebenskreis gestellt hat, von denen wir Liebe und Freundschaft erfahren, für die Kinder, die uns geschenkt sind. Wir können uns schließlich unendlich freuen, dass er uns den Weg zum Vater wieder frei gemacht hat, zu einer Gemeinschaft, die auch im Tod nicht enden wird. Der Kabarettist Hans-Dieter Hüsch, er ist vor 5 Jahren etwa gestorben, er war Christ, hat über den Glauben gesagt, Glauben, also auf Gott vertrauen, das kann einen Menschen glücklich machen. Es löst nicht alle Probleme, aber es gibt dem Leben eine Perspektive, die über alle Schwierigkeiten und alle Schicksalsschläge hinwegdeutet. Das kann zu einem anderen, einem neuen Leben befreien. Hans-Dieter Hüsch dichtete viele mutmachende christliche Texte, unter anderem dieses Gedicht, er nannte es Psalm, ist nicht ganz so konventionell. Ich bin vergnügt, erlöst, befreit. Gott nahm in seine Hände meine Zeit, mein Fühlen, Denken, Hören, Sagen, mein Triumphieren und Verzagen, das Elend und die Zärtlichkeit. Was macht, dass ich so fröhlich bin in meinem kleinen Reich? Ich sing und tanze her und hin, vom Kindbett bis zur Leich. Was macht, dass ich so furchtlos bin an vielen dunklen Tagen? Es kommt ein Geist in meinen Sinn, will mich durchs Leben tragen. Was macht, dass ich so unbeschwert und mich kein Trübsinn hält, weil mich mein Gott das Lachen lehrt, wohl über alle Welt. Ein schönes Buch mit vielen schönen Psalmen für alle Tage. Zum Schluss noch ein Hinweis, der uns auch zum Abendmahl, zu unserem Gemeinschaft und Liebesmahl hinleitet. Vers 3. Kannst du den uns zeigen? Sonst lese ich nochmal vor. Sonst lese ich ihn halt vor. An den Heiligen, die auf Erden sind, an den Herrlichen habe ich all mein Gefallen. Sag's nochmal. An den Heiligen, die auf Erden sind, an den Herrlichen habe ich all mein Gefallen. Das ist eine richtige Liebeserklärung, nicht wahr? Eine Liebeserklärung an die, die zu Gott gehören, obwohl sie sicher nicht fehlerfrei waren. Und wir im Neuen Bund haben das Geschenk der Gemeinde, gestiftet durch den Heiligen Geist. Fehler sieht man auch da genug, besonders wenn man darauf achtet. Das hat der Schreiber des 1. Petrusbriefes auch gewusst, den ich zum Schluss zitieren möchte. Er hat ebenfalls eine wahre Kaskade von Liebeserklärungen über seine Leser, also auch über uns, ausgeschüttet, indem er schreibt, ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk. Und wir hier dürfen dazugehören. Wir sind so geliebt. Amen.